Es gibt Dinge in der Heiligen Schrift, die sind einfach, ich sage es jetzt einmal, ungeschützt von grundlegender Bedeutung. Und dazu gehört etwas, die Bibel nennt es Erstgeburtsrecht und betitelt es auch dann zusätzlich mit dem altdeutschen Wort Erstlinge. Und wenn man die Bibel jetzt näher so untersucht, dann stellen wir fest, dass der Erstgeborene in der Heiligen Schrift eine sehr große Rolle gespielt hat. Der Erstgeborene war in der Regel der Erbe, der alles bekommen hat. Was für mich ganz neu war, ich habe es nicht gewusst, dass das hier bei uns scheinbar früher auch so war. Wo die Leute noch ärmer waren, war so, dass der Erstgeborene durfte Ausbildung absolvieren, durfte praktisch einen Beruf erlernen und die anderen mussten in die Fabrik. Also es war relativ brutal, gell? Also Erstgeborener hatte Privilegien, der Rest war einfach da. Man hat trotzdem für seine Kinder gesorgt, aber der Erstgeborene war immer was Besonderes. In der Bibel ist es ähnlich. Was jetzt in der Bibel ganz wichtig ist, es kommt hier dann über der Erstgeborene Fluchlinie und Segenslinien. Ist interessant. Also Erstgeborene hat manchmal eine sehr große Bedeutung. Auch die ganzen Schattenbilder des Alten Testamentes sind mit der Erstgeborenen so aufgebaut. Und die Bibel nennt dann drei ganz klassische Erstlinge oder Erstgeborene. Außer dem vierten, dem Menschen, wo man einfach sagt, der ist zuerst geboren. Und zwar, sie nennt Israel als der Erstling der Wege Gottes. Also er ist der, der von Gott her praktisch, ich sage es mal, der Startschuss war, sein Anfang, wo er begonnen hat, die Erlösung auch den Menschen nahezubringen. Das Zweite, wo die Bibel sagt, wenn Menschen wiedergeboren werden, wenn sie gläubig werden, wenn sie zum Glauben kommen, dann sind sie Erstlinge. Also Erstgeborene. Und dann als wichtigster Punkt sagt sie, der entscheidende Erstling ist der Herr Jesus. Er ist der Erstling aus den Toten, der Erste, der auferstanden ist, der Erste, und der Einzige, den Gott für die Erlösung gegeben hat. Und Israel, das einmal der Erstling war, ist jetzt nicht mehr der Erstling. Sondern die Bibel sagt ganz klar, obwohl laut Römer 9, Vers 4, Israel alles gehört, Israel gehört alles, oder hat alles gehört, hat sich Israel verworfen. Wir wissen das aus Apostelgeschichte 13, 46, wo Paulus sagt, wenn ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, dann gehe ich einfach zu den Heiden. Heute, und das ist das Geheimnis, das vor grundlegender Welt von Gott her gegeben wurde, das wohl von den Gläubigen des alten Bundes nicht erkannt wurde, und die Bibel nennt es sogar jetzt noch ein Geheimnis, das dann geoffenbart wurde, dass der Leib Jesu Christi, die Geretteten, die Erstlinge aus Juden und Heiden bestehen. Wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, das heißt, wenn der letzte Heide sich auch bekehrt hat, dann wendet sich Gott wieder Israel zu, und dann hast du wieder, ja, soll ich jetzt sagen, Zweitling, das kennt die Bibel nicht, aber dann wendet sich Gott wieder als Ganzes seinem Volk zu, so sagt es Römer 11, 25, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wird ganz Israel gerettet werden, der Überrest. Von der Bibel her ist es relativ einfach, man muss auch sehen, Gott benutzt unsere Sprache, um uns einfach bestimmte Dinge auch in der Bildersprache nahe zu bringen. Wann muss man geboren werden? Man muss geboren werden, wenn man nicht da ist. Und die Bibel sagt, wir sind geistlich durch Adams Sündenfall tot in Sünde. Wir sind tot. Und um wieder mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, um geistlich zu leben, müssen wir von Neuem geboren werden. Und interessant ist jetzt, dass die Bibel sagt, es gibt ein Erstgeburtsrecht. Das ist ein Recht. Ich habe schmunzeln müssen, als ich gelesen habe, was Schlachter darüber schrieb. Schlachter hat ja sehr viel aus seiner Prosa mit solche Fragen aufgegriffen. Und er sagt, Gott räumt dem Menschen grundsätzlich ein, und das ist ein zentraler Punkt, dass er gerettet werden kann. 1. Timotheus 2, 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schlachter sagt, er räumt es ihm wirklich ausdrücklich ein, dass er gerettet werden kann, und sagt gleichzeitig, aber legt er ihm auch die Verpflichtung auf und erwartet, dass er sich bekehrt. Und in diesem Spannungsfeld, da läuft dann ja letztendlich alle Evangelisation, alles ab. Und Johannes 1, 12, das der erste große Punkt ist im Johannesevangelium über die Erlösung und die Errettung, da sagt die Schrift, allen denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht im Griechischen das Wort eigentlich für Vollmacht. Das heißt, die Bibel sagt, Gott räumt dir das Recht ein, er gibt dir die Vollmacht, Gottes Kind zu werden, wenn du den Herr Jesus aufnimmst. Wenn wir uns jetzt einmal das Erstgeburtsrecht etwas ansehen, spielt der Bibel eine relativ große Rolle. Dann muss man ja fragen, was hat das für mich für eine Bedeutung? Ganz persönlich, ganz privat. Wir haben am Freitag in Nürtingen das Problem der Heiden untersucht von der Schrift her. Und da sind wir auf Amalek gestoßen. Und es hat mich dann wieder selber erschüttert, wie die Bibel hier zeigt, wie eben die Menschheit sich in drei Gruppen teilt. Juden, Heiden und die Gemeinde aus beiden. Und was die Heide für ein verhängnisvolles Erbe haben. Und die Bibel nennt Amalek den Erstling der Heiden. Der erste Heide war Amalek. Und der Vater Amaleks, der spielt keine so Rolle, aber der Großvater Amaleks spielt eine große Rolle. Das ist Esau, sprich Edom, der Rote. Ich lese uns hier etwas aus 1. Mose 25. Vers 28 und folgende. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem Roten da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Wir wissen ja, dass er Linsengericht war. Daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Die Bibel sagt dann relativ einfach, und jetzt muss man das einfach einmal sich vergegenwärtigen, wir sind Nachkommen Amaleks, wir sind Heiden. Wir kommen nicht aus der Schiene letztendlich Israels, wo irgendwo noch alles etwas anders ist. Gell, es ist ja auffällig, wenn man die Heilige Schrift genau liest, dass zum Beispiel Israel anders evangelisiert wird, dass Israel teilweise auch anders tauft, dass man da einfach einen anderen Ansatz hat. Natürlich ist das Ergebnis das Gleiche. Sie müssen sich bekehren, müssen zum Jesus kommen. Aber die Apostel gehen etwas anders vor. Bei den Heiden geht sie davon aus, es ist ein vollkommen gottloses Volk, das zwar der Götze dient. Paulus macht das raffiniert in Apostelgeschichte 17, wo er mit göttlicher Weisheit die Athener fängt. Aber müsst uns einfach nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Vom biblischen Befund her ist der Heide ein Kind Amaleks und damit von der Schiene Esaus, Edoms gebürtig, und die Bibel sagt, er verachtet das Erstgeburtsrecht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Heide an und für sich, wenn nicht Erweckung ist, wenn nicht der Heilige Geist wirkt, wenn nicht Menschen zum Glauben kommen durch das Wirken Gottes, warum dann der Heide im Gegensatz zum Beispiel zu vielen Juden, obwohl es da auch zwei Gruppen gibt, die eine, die im Antichrist anheimfallen und vollkommen gottlos und antichristlich sind, aber warum hier eben nicht diese Sehnsucht nach Frömmigkeit ist, wie bei den Juden. Gott sagt, allerdings hat er jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also im Tiefsten wissen wir aus dem Krieg, wie die Soldaten dann begonnen haben zu beten, wenn sie in Nöte kommen. Also sie wissen schon, dass ein Gott ist. In Hebräer 12, 15 sagt die Bibel, und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch sie befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn, obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Und jetzt sage ich es mal so, wenn man die Bibel einfältig liest, wen ist der Hebräerbrief geschrieben? Hebräer 3,1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Also, das sind eindeutig Gläubige. Wenn du das jetzt siehst, dann sagt er, pass auf, dass du die Gnade nicht versäumst, dass das nicht geht wie Esau. Weißt du, nicht sei die Gefahr bei uns Gläubigen, dass man wiedergeboren wird, froh ist, dass man Gottes Kind ist und dann lebt man in seinem Drang und das Erstgeburtsrecht spielt keine Rolle mehr. Man kann sogar das Erstgeburtsrecht verachten. Malachi 1,3, dort sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott wusste durch sein Vorherwissen vor Grundlegung der Welt, dass Esau ein Verächter der Erstgeburt ist. Und ich denke auch, wenn wir letztendlich mit den Menschen reden, es ist eigentlich sinnlos, einen Menschen, der ein Verächter der Erstgeburt ist, einfach zu bereden. Sondern es spielt eine große Rolle, dass man vielleicht auch betet vor Gott, dass man geöffnete Augen hat, wo soll man evangelisieren? Wen soll man evangelisieren? Wer ist offen? Wo ist keine Verachtung der Erstgeburt da? Und meine Erfahrung mit Gläubigen ist, wenn sie mal Verächter der Erstgeburt wären, wenn sie enttäuscht sind an den Gläubigen, wenn sie enttäuscht sind an dem, was der Herr mit ihnen getan hat, dann geht es meistens sehr schnell bis zum letzten Berg ab. Und in 4. Mose 24,20, wir haben ja die Zeit der Gesetzlosigkeit. Wir wissen ja, dass bevor der Herr Jesus wiederkommt, sagt 2. Thessalonicher 2 ganz klar, der Antichrist, der Gesetzlose, kommen wird auf diese Erde. 4. Mose 24,20 sagt die Bibel, Amalek ist der Erstling der Heiden, aber zuletzt wird er untergehen. Die Bibel sagt ganz klar, er wird untergehen. Und die Bibel redet auch vom Volk, der Edomiter, vom Volk Amaleks, von dieser ganzen Gruppe, als dem Volk der Gesetzlosigkeit. Und von daher kann man das eigentlich auch relativ leicht erklären. Wenn zum Beispiel ein Volk wie die Deutschen die Erweckung hatten. Deutsche sind ein seltsames Volk. Sie hatten große Gottesmänner, sie haben große Erweckungen gehabt. Sie haben aber parallel dazu einen Bultmann hervorgebracht. Sie haben Gottlosigkeit ohne Ende hervorgebracht. Sie haben letztendlich viel Elend über diese Menschheit auch gebracht, obwohl auch viel Säge da war. Man kann ganz vieles erklären, warum auch zum Beispiel geistliche Linie so schnell ausgelöscht werden. Wenn man dem ein bisschen nachgeht, was der klassische Heide, was der für eine Gedankenwelt hat. Und ich bin selber nochmal baff erstaunt gewesen, als ich mal das heidnische Denken untersucht habe, das ja immer auf Kult geht. Und das Interessante ist, dass in 1. Mose 4, als Kain und Abel kommt, eigentlich ausgesagt wird, Vers 3, es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens, aber auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Das sah der Herr Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Jetzt hast du schon die zwei Linien, die auseinandergehen. Da siehst du, der religiöse Mensch, der Heide, lass uns mal Israel ganz außen vor, der religiöse Mensch, der heidnische Mensch, er hat den Blick auf das Irdische, der Erdboden. Er versucht, sich mit Gott in Ordnung zu bringen. Da kommen die ganzen Religionen her. Er versucht, fromm zu sein. Er versucht, religiös zu sein. Und da siehst du, er sagt hier eindeutig, Früchte des Erdbodens. 1. Mose 3, es hat doch der gewusst, von seinen Eltern her. Verflucht ist der Erdboden um des Sündenfalls. Will er doch gewusst. Trotzdem versucht er Gott mit Verfluchtem zu beruhigen. Und so sind die Menschen. Sie kommen, versuchen Werke zu tun. Sie kommen und versuchen letztendlich anständig zu sein, bürgerlich zu sein. Sie versuchen regelrecht Gott zu bestechen mit ihrer gottlosen Art, ohne zu erkennen, dass das vor Gott völlig verworfen ist. Und im Hebräern erklärt dann die Bibel nochmal ausdrücklich über, und das ist ein wichtiger Punkt, über Kain und Abel, vor allem über Abel. Kain ist ja tot, aber über Abel sagt sie dann im Hebräerbrief, dass Gott Zeugnis gab von seinem Opfer. Und dann als Schlussfolgerung, eben das Opfer von Kain war sinnlos. Und da siehst du, das hat mich tief erschüttert, die Bibel sagt, Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe. Und das ist das, was die Bibel wie ein roter Faden durchzieht. Gott will Erstlinge als Opfer. Gott will Blut. Er will Blut, das vergossen wird. Drum 3. Mose, die erste 8 Kapitel, wo das Blutopfer und das geschlachtete Opfer unendlich beschrieben wird. Millionen von Tieren mussten sterben. Ich weiß nicht, wie viel Hektoliter von Blut geflossen sind, das Israel begriffen hatte, als auserwähltes Volk, die es ja besser hätte wissen müssen, per ihre ganze Vergangenheit, dass Gott ein Blutopfer will. Und Gott sagt hier ganz klar, das Erstgeburtsrecht, die Erstlingschaft, alle diese Dinge haben mit diesen Erstlingen zu tun. Und die Erstlinge tauchen hier das erste Mal auf und da sagt die Bibel, du musst einen Erstling opfern, blutig, dann wirst du mit Gott versöhnt. Erstling ist auch immer der Erstgeborene, da ist immer das Exklusive drin. Und in 1. Korinther 15, Vers 20 geht dann die Bibel hin und zeigt uns, wer der Erstling generell in der Heiligen Schrift ist. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Die Bibel lehrt zum Beispiel Römer 5, 12 eindeutig, der geistliche Tod ist eine Realität. Es ist jeder Tod in Sünde. Jetzt sagt die Bibel, es gibt nur einen Weg, aus diesem geistlichen Tod herauszukommen. Gott hat nur einen Erstling. In der Welt würde man sagen, ein Prototyp, einen einzigen geschaffen als Mensch. Er ist ja als Sohn Gottes nicht geschaffen, sondern geboren. Aber als Mensch ist er geboren. Es wurde ein Mensch geboren, der letztendlich, und das ist der zentrale Punkt, der Erstling aus den Toten ist. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, aus dem geistlichen Tod herauszukommen, wenn wir mit diesem Erstling untrennbar verwoben sind. Und das ist ein zentraler Punkt. Die Bibel redet dort davor auch von dem neuen Speisopfer. In 4. Mose 28, 26, das ist ja das Bild, letztendlich, das im Pfingsten dann aufgegriffen wurde. Hier liegt das Pfingstfest zugrunde. Auch am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer in eurem Wochenfest darbringt, so sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Pfingsten, das ist letztendlich das, was zentral war. Und zwar, Gott hat hier das Neue geschaffen und es ist das Fest der Erstlinge. Das heißt, es dreht sich bei Gott alles um den Erstling. Und wenn wir jetzt hier nüchtern, sachlich, geistlich vorgehen, dann müssen wir einfach nüchtern sagen, wir sind als Gläubige Erstlinge. So wie Israel der erstgeborene Sohn war, der dann letztendlich aufs Abstellgleis gesetzt wurde, zugunsten der neuen Heilsordnung aus Juden und Heiden, dann wieder geholt wird am Schluss. So sagt die Bibel in Jakobus 1, Vers 18, und ich denke, das ist jetzt der Punkt, wo es sehr konkret wird, und zwar Jakobus 1, 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wie wir sagen, es gibt jetzt ein neues Geschöpf, der neue Mensch in Christus, und es ist der Erstling aus den Toten. Und in dem Moment, wenn ich wiedergeboren werde, wenn ich gerettet werde, wenn ich ein Gotteskind bin, wenn der Jesus mich rettet, wenn er mich wäscht mit seinem Blut, wenn der Heilige Geist in mein Herz hineinkommt, dann sagt die Bibel, dann bist du gezeugt durch das Wort der Wahrheit, dann bist du gleichsam ein Erstling seiner Geschöpfe. Dann bin ich als Mensch ein Erstling, ein Erstgeborener. Aber ich bin kein neutraler Erstgeborener, sondern ich bin ja, 1. Korinther 12, Vers 13, in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin in den Leib Christi hineingetauft, ich bin hineinversetzt. Und damit gehöre ich zu dem Erstling. Also sobald ich im Erstling drin bin, in Christus, bin ich ein Erstling der Rettung in dem Fall. Und jetzt sagt die Bibel so, jetzt gehörst du zu dieser neuen Schöpfung in Christus. Und jetzt muss man sagen, was ist jetzt ein Erstling? Ich bin also ein Erstling. Das heißt, geistlich gesehen, bin ich anders wie der Rest. Jetzt muss man die Leute halt auch das klar machen. Es geht beim Evangelium nicht um Frömmigkeit. Manche sagen, ich bin hineingewachsen ins Reich Gottes. Das kann gar nicht sein. Du musst geboren werden. Wachsen kannst du erst, wenn du geboren bist. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass hier etwas passiert. Sie nennt es Neugeburt. Und in dem Moment, wie ich neugeboren bin, bin ich ein Erstling? Bin ich in den Herr Jesus hineinversetzt? Bin ich mit Christus untrennbar verwoben zur Einheit? Und jetzt sagt die Heilige Schrift in Offenbarung 14, Vers 4, über die Gläubigen. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Da muss man natürlich die Bildersprache der Bibel sehen, und sehen hier die Hure Babylon. Gell, dass die Befleckung geht sehr weit. Denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm, und ihre Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Jetzt sagt die Bibel, die Erstlinge sind die Gläubigen, die erkauft sind. Und der Normalzustand eines Erstlings ist, dass er dem Lamme folgt, wohin es geht. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem auch der Erstlingschaft. Du siehst eben in der Endzeit, wie letztendlich eine ungeheure Zersplitterung der Gemeinde kommt, wie das, was die Bibel biblischer Glaube nennt, ich denke das Gleichnis vom ungerechten Richter, nicht da ist. Der Jesus sagt, wenn ich komme werde, werde ich diesen Glauben haben. Und du hast heute eigentlich etwas, das ist klassisch wie der Korintherbrief. Du hast eine Zersplitterung der Gläubiger in Gruppen, in Richtungen, in dogmatische Vorgaben. Und ich habe das jetzt gesehen bei Bewegungen, wo ich mal massiv beteiligt war. Wenn du auf die Dauer nicht letztendlich die Parteirichtung vertrittst, dann bist du persona non grata. Mir hatte mal jemand gefragt, wegen der Unverlierbarkeit des Heils, ist ja immer die Streitfrage, also ich sage so Kleiderfrage, Kopftuchfrage, Unverlierbarkeit des Heils, Entrückung in der Mitte, gibt es ein tausendjähriges Reich, darf ich Blutwurst essen? Also ich kann euch eine Liste machen, wenn ich 1000 Anrufe kriege, habe ich 990 aus diesem Block. Hat mich einmal ein führender Mann im Reich Gottes, könnt ihr euch den Namen sagen, sagt er zu mir, du lehrst das nicht, du lehrst, dass ein Gläubiger verloren gehen kann. Wie kannst du das? Dann sagt er zu mir, du bist doch ein Mann, der eine Lehrgabe hat. Und ich sage, was hat das mit dem zu tun? Ich muss doch das lehren, was in der Bibel steht. Und dann habe ich ihm eine Gegenfrage gestellt. Ich sage es mal so, normal komme ich auf so spitzfindiges Zeugs nicht, aber ich habe ihn gefragt, du, wenn man mir nichts beibringt, wenn ich nicht zu deiner Richtung gehöre, zu gar keiner Richtung, ich lese nur die Bibel, komme ich auf diese Lehre? Dann sagt er ehrlich, nein. Wisst ihr, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich heute in eine Brüdergemeinde gehe, eine klassische, wenn ich die Unverlierbarkeit nicht lehre, dann fliege ich raus, ist gar keine Frage. Wenn ich heute in eine klassische Baptistengemeinde gehe und nicht akzeptiere, dass man nur durch die Taufe ihrer Baptistengemeinde aufgenommen wird, da bin ich Gast oder fliege raus. Ich könnte euch viele solche Beispiele nennen, wo einfach bestimmte Lehren sind. Ich kenne die Bewegungen von links nach rechts aus, fast alle. Und du hast halt eine gewisse, wie soll ich sagen, Dogmatisierung von Bewegungen. Wisst ihr? Und wenn das jetzt Ortsgemeinde ist das Produkt ihrer Vergangenheit. Gefährlich wird es immer, wenn es nicht eine, sondern viele sind, wenn sich das ausbreitet. Und wenn du dann die Sonderlehren zum Dogma machst, obwohl die Bibel eigentlich was anderes lehrt. Oder wenn die Bibel zwei Möglichkeiten lässt, warum kann man nicht zwei Möglichkeiten lassen? Das ist Endzeit, da zersplittert sich das alles letztendlich. Und da gibt es Lehrer, die, ich habe das behandelt, wo wir die Sekte untersucht haben im KJD. Es gibt Dinge, die sind das Heil betreffend. Da hört der Spaß auf, weil da fängt die Sekte an. Da gibt es wieder Dinge, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das ist okay. Da kann man Philipper 3 akzeptieren für sich persönlich, da man sagt, wenn ihr die gleichen Ziele habt wie wir, wenn ihr dasselbe erstrebt und die gleichen Mittel anwenden wollt, dann ist das egal. Da gibt es aber wieder Dinge, die sind schädlich für eine Gemeinde, die muss wieder aussondern. Es ist normal, aber mir geht es darum, letztendlich, der Erstling ist zuerst einmal jemand, von dem die Bibel sagt, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Da geht es zuerst einmal um Nachfolge. Wisst ihr, Leute kommen zu mir und sagen, sag du, dass der verloren ist, habe ich jetzt wieder gehabt. Sag du, dass der verloren ist, weil er nicht tut, was ich will oder nicht denkt, wie ich will oder nicht lehrt, wie ich will. Entschuldigung, es geht nicht. Er hat gesagt, wenn jemand der Herr Jesus aufnimmt, Johannes 1,12, dann ist er ein Erstling. Und wenn er ein Erstling ist, der Jesus aufgenommen hat, dann kann er in 20 Punkten irren, dann ist er immer noch mein Bruder. Vielleicht ist mein Bruder, der mich ärgert, oder meine Schwester, die mich ärgert, oder jemand, der mir Ärger oder Probleme bereitet, der mich letztendlich unschlafen macht bei Nacht, das kann alles sein, oder dem ich widerstehen muss, das kann alles sein, aber ist mein Bruder. Wisst ihr, das ist halt der Unterschied, das ist der Unterschied zur Sekte. Die Sekte sagt immer, wenn du nicht alles wie wir siehst, dann bist du verloren. Ich hab ein dramatisches Erlebnis, der Mann ist ein Erstling, das ist für mich keine Frage, der ist wiedergeboren, gehört aber zu einer relativ extremen Richtung. Der sitzt am Telefon und weint fast und sagt zu mir, dein geliebter Bruder, mit dem du zusammenarbeitest, könnt ihr euch den Namen sagen. Dieser Bruder Wir haben telefoniert, dann sagt er zu mir, du brauchst mir nie mehr anrufen, solange du diese Lehre hast. Wenn du diese Lehre hast, dann bist du verloren. Ich lehne seine Lehre auch ab, aber ich sage, du gehst verloren. Ich sage, nee, wegen dem glaube ich nicht, dass du verloren gehst. Ich würde mit dir keine Evangelisation halten oder mit dir nicht zusammenarbeiten, weil du wärst mir zu gefährlich, habe ich so nicht gesagt, habe ich gedacht. Aber ich habe gesagt, aber ich halte dich trotzdem für gläubig. Wisst ihr, und das ist der zentrale Punkt. Ein Erstling ist immer einer, der wiedergeboren ist. Der kann dann 100.000 Mal irren und kann Fehler machen ohne Ende. Wenn ich sehe, wie viel wir Fehler in dieser Gemeinde gemacht haben, vom Anfang bis zum Ende, dann muss ich sagen, reine Gnade, dass wir überlebt haben. Aber entscheidend ist, dass ich ein Erstling bin. Ihr versteht? Insofern musst du die Leute nur fragen, hast du den Geist der Erstlingschaft? Da kommen wir gleich dazu. Weil die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Erstlingschaft. Hast du den? Wenn du ihn hast, dann bist du gläubig. Wenn du ihn nicht hast, dann gehörst du nicht zu Christus, dann bist du kein Erstling, dann bist du verloren. Und das Kriterium ist, bin ich ein Erstling? Interessant ist, die Bibel nennt dieses Erstgeburtsrecht oder diese Erstlingschaft im Grundtext, das Wort heißt Aparchä, nennt sie, also das Lexikon sagt, Beginn des Opfers. Wisst ihr, das ist es. Erstling heißt, ich habe das Opfer für mich persönlich angenommen. Ich bin nur gerettet durch das Opfer. Ich bin nicht gerettet, so wie manche sagen, durch einen willkürlichen Akt Gottes, der mich gerettet hat. Und die andere, denn er schenkt dir den Akt nicht, sondern ich bin gerettet, weil ich das Opfer annahm. Johannes 1,12. Dann kommt der Erstling zustande, wenn du ihn aufnimmst. Und die Bibel sagt, glasklar, es ist das Beginn des Opfers, die erste Gabe beim Opfer, Erstlingsopfer, Gabe, Spende, Erstlinge, von den Früchten, von jedem neuen Besitze, erster Ertrag überhaupt, Opfergabe, das Dargebrachte, das Gewidmete, die Ehregabe, die Darbringung des schönsten und besten Teiles, konkret des Auserlesenen. Dann gibt es etwas Schöneres, Auserlesenes und das Herrlichste, wenn man dem teilhaftig ist, als der Herr Jesus, er, der Erstling. Wisst ihr, die Bibel sagt, das ist letztendlich Erstlingschaft. Und sie sagt hier in Offenbarung 14,4, sie folgen ihm, wohin er geht. Wisst ihr, es sagt noch nichts aus, ob ich gerettet bin, wie gehorsam ich bin. Wenn jemand dauernd ungehorsam ist, dann glaube ich nicht, dass er bekehrt ist. Wenn jemand dauernd gegen biblische Richtlinie massiv verstößt, die Bibel sagt, wer in Sünde lebt, pressen sie aktiv, also wer da dauernd drin lebt, der ist nicht gläubig. Aber wenn ein Gläubiger, selbst wenn er schwach ist, wenn er zum Jesus gehört und ein Erstling ist, dann gehört er zu denen, die Römer 8, 23 erlebt haben. Und Römer 8, 23 sagt eigentlich was ganz Einfaches. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, dann habe ich die Erstlingsgabe des Geistes. Wisst ihr, von daher müssen wir die Leute fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Wie in Apostelgeschichte 19, nicht im Sinne einer Geistestaufe, sondern bist du ein Erstling? Hast du das Opfer Jesu angenommen? Hat das Blut deine Sünde abgewaschen? Hast du den Heilsratschluss Gottes, den er dir in seiner Gnade als freies Gnade geschenkt? Du kannst ja nichts dazu tun. Praktisch Angebote bekommen hast, hast du es aufgenommen? Das Interessante ist, das griechische Wort für empfangen und aufnehmen ist das gleiche. Also sie sagt praktisch, ich nehme und ich empfange. Das gleiche Wort. Es geht ineinander wie ein Zahnrad. Der Herr bietet es mir an, er gibt es mir als freies Geschenk und ich nehme es an. Das steckt schon in dem Wort ganz massiv drin. Aber wenn das passiert ist, dann bin ich ein Erstling. Dann bin ich durchgebrochen. Dann bin ich ein Gotteskind. Wie das Gotteskind dann lebt, was es sich für Lehre letztendlich holt, das ist noch eine zweite Sache. Aber ich bin zuerst einmal ein Gotteskind. Und Hebräer 12, 23 sagt, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Wisst ihr, im Himmel sind nur Erstgeborene angeschrieben. Gell? Und da muss man natürlich noch Offenbarung 3, Vers 5 sich vergegenwärtigen, wo die Bibel sagt, es gibt auch Menschen, die sind im Buch des Lebens angeschrieben, Erstlinge, und sie werden gelöscht. So viel zu diesen leidigen Fragen. Aber zuerst einmal bin ich ein Gotteskind, wenn ich der Herr Jesus aufnehme. 1. Korinther 12, 13. In einem Geist zu einem Leben getauft. Ich bin in der Erstling Jesus Christus, der Prototyp, hineingetauft. Ich bin mit ihm begraben, mit ihm auferstanden. Ich bin alles, was ich habe, was bei mir wesensmäßig sich abspielt. Geist, Seele, Leib ist der Herr Jesus. Wissen Sie, jetzt ist es auch klar, ein wahrer Erstling wirft die andere Sache alle raus. Ein wahrer Erstling geht in der Spur des Lammes. Und wenn das der Fall ist, dann dreht man sich nicht mehr um diese Nebendinge. Dann schlägt man sich die Schädel nicht wegen Nebendinge ein, aber wegen den Zentraldinge. Da kann man schon die Klingen kreuzen. Wisst ihr, Jesus allein, sei Blut allein. Wisst ihr, ich frage, wenn ich mit Sekte oder mit Irrlehrer zu tun habe, frage ich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sag es mir. Und wenn sie dann Gummi von sich gäbe, tun sie oft, dann frage ich ihn am Schluss, brauche ich außer Jesus noch etwas? Nur Jesus allein. Ja, dann kann man dann so antworten, ja, du solltest noch die 10 Gebote halten. Dann sage ich, ja, wenn ich 9 halte, nicht 10, 9 oder 8, bin ich dann gerettet? Ja. Dann sage ich, wenn ich bloß 4 halte, nein. Dann sage ich, also nicht Jesus allein, sondern Jesus und das Halten der Gebote. Versteht ihr? Ich brauche nur den Erstling, ich muss ihn aufgenommen haben, ich muss sein Blut angenommen haben als völlige Reinigung von meiner Sünde, ich muss ihn als Erlöser aufgenommen haben, dann werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Als ich den Herr Jesus aufnahm, an einer kalten Wand in der Bank, bin ich in derselben Sekunde zur Wiedergeburt durchgebrochen. Ich kann nicht erklären, wie das war, aber ich konnte sofort Zeugnis geben, ich habe sofort gewusst, jetzt bin ich ein Gotteskind. Das war, ist im Bruchteil einer Sekunde passiert. Dass mir wegen dem trotzdem noch viele Verirrungen passiert sind oder passiert, ist was ganz anderes. Aber jetzt sagt die Bibel in Römer 11, 16 was Ungeheures. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Die Bibel sagt, wir Heiden sind als wilde Zweige in der Ölbaum, wo die Wurzel Jesus Christus ist eingepropft worden. Und jetzt sagt sie, du bist heilig. Ein Erstling ist heilig. Ich bin heilig, weil ich ein Erstling bin. Ich bin heilig, weil ich zum Herrn Jesus gehöre. Heilig heißt Gott gehörend. Wisst ihr, jetzt kommt plötzlich etwas, das nennt man ja die Stellung in Christus unter den Gläubigen, obwohl die Bibel so nicht argumentiert, aber ich finde den Ausdruck vielleicht gar nicht unpassend. Und wenn ich wirklich von meiner Stellung her ein Erstling bin und die Bibel sagt, du folgst dem Lamm, wohin du gehst und du bist heilig, dann muss man ja fragen, tue ich das? Bin ich jetzt ein Erstling, wie ein Erstling sei soll? Bin ich so? Das ist die Frage. Wisst ihr, man liest einfach drüber, ja, ich bin der Erstgeborene, gehört zu der Erstgeborene, gehört zu der Erstlinge, habe der Geist der Erstlingschaft und vollzieht nicht nach, was Gott drüber sagt. Er sagt ganz klar, dann bist du heilig. Wie ich heilig? Gehöre ich Gott? Wenn ich Gott gehöre, wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, wer bestimmt dann über mein Leben? Er, nicht ich. Ich bin so in eine Krise gekommen, wegen den Gläubigen. Ich kann das mal offen erzählen. Ich war so am Ende, ich hatte die Nase so voll. Also mich so zu reizen, dass ich aufgebe, ist fast nicht möglich. Aber da war ich so weit. Da bin ich hingegangen vor Gott. Generell. Es lief alles schief. Alles. Auf allen Ebenen. Persönlich, privat, gemeintlich, alles so furchtbar. An jedem Punkt ist mir's entgegengekommen in einer Art und Weise, dass ich nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Da bin ich hingegangen und habe alles, mein ganzes Sein, meine Berufung, alles habe ich genommen und habe es mir Jesus zurückgegeben. Und habe gesagt, ich leg's dir auf den Altar. Du kannst mit mir machen, was du willst. Es ist mir egal, wenn dann alles kaputt geht, ist mir egal. Ich werde dir weiter dienen, aber das andere ist mir egal. Das ist mir eigentlich klar geworden, was ein Erstling ist, im Nachhinein. Ein Erstling ist jemand, in dem seinem Leben hat es nur ein Zentrum, um das er sich dreht, der Herr Jesus. Und was da dann drumherum passiert, ob es klappt oder ob es nicht klappt, Erführungszeichen, ob geistlich Erfolg da ist, kein Erfolg, ob das alles super läuft oder ganz schlecht läuft, ist völlig egal. Ich bin ein Erstling, weil ich in der Erstling Jesus Christus hineinversetzt bin. Ich folge dem Lamme, ich bin heilig, ich gehöre ihm. Und der Rest ist zweitrangig. Interessant ist, wie Gott dann reagiert hat. Er hat mir das Paket wieder zurückgegeben und hat gesagt, aus, du hier. Dann kam das, was ich ja nicht mehr konnte, reiß dich zusammen und das hat dann funktioniert. Aber es ist interessant, aber auch bloß durchs Kreuz, gell? Ich kann mir mich von meiner geistlichen Kräfte zusammenreißen, die ich nicht habe, sondern bloß von dem, was das Kreuz, dann habe ich mir das Kreuz wieder klar geworden. Aufgrund des Kreuzes, aufgrund des Geistes des Glaubens kann ich das alles. Aber der entscheidende Punkt ist, wir sind Erstlinge. Versteht ihr, wir tun immer, wie wenn alles nur fromme Schau wäre, nur frommes Theater. Ich bin das Paulus, ich bin das Kephas, ich bin das... Versteht ihr, so ist der Mensch ist so. Und die Bibel sagt nicht umsonst, dass du dann letztendlich untergehst. Aber wenn ich ein Erstling bin und mir das bewusst bin, dass ich heilig bin und ihm folge, wohin er geht, dann werde ich alles verarbeiten können, was es gibt. Und dann gibt es Erstlinge, die nennt die Bibel auch Erstlinge, die Erstgeborene einer Gemeinde, der als Erster zum Glauben kam. Bei uns zum Beispiel in der Sippe, in der Familie, war das die Tante meiner Frau und bei uns in unserer direkten Familie war es wieder meine Frau, die als Erste zum Glauben kam. Wisst ihr, da gibt es so Erstlinge, wo man einfach sagt, der ist zuerst zum Glauben gekommen, der ihrer Fluchlinie. Und dann habe ich auch eine große Verantwortung, wenn ich das habe, weil ich bin dann der Erstling auf einer neuen Schiene. Und wenn ich der Erstling bin, dann habe ich die Verpflichtung, das Heiligsein auszuleben. Dann habe ich auch letztendlich die Verpflichtung, als Geretteter dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dann muss mir auch klar sein, und da hast du halt jetzt wieder das menschliche, heidnische Denken. Wisst ihr, das menschliche, heidnische Denken ist das Religiöse. Ich habe es am Freitag erklärt. Eigentlich manchmal, nur wenn ich es mir wieder vergegenwärtige, ist mir klar, was kommt aus dieser Schiene Amaleks? Was kommt aus diesem Fluch, aus dieser Verachtung der Erstgeburt? Wisst ihr, wenn ich die Erstgeburt verachte, die Erstlingschaft, Jesus allein, er und ich ein Erstling, weil er mich gerettet hat, er, der Erstling, und ich folge ihm und ich bin heilig, ich gehöre ihm, ich folge zuerst mal ihm und dann sehen wir, was draus wird. Wenn ich das verachte, dann kommt Religion. Zum Beispiel die Ohrenbeichte. Ist für mich interessant. Die Ohrenbeichte haben auch die Freikirchen. In manche Dinge sagt man zu dir, das musst du zu meinem Bruder und das beichten und das bekennen. Die Bibel kennt das nicht. Sie sagt nur bei Jakobus 5, bei einer bestimmten Krankheit, die durch Sünde ausgelöst ist, sollst du und die beten, die Sünder bekennen. Also nicht einer bekennt die Sünde, sondern alle sollen sich dann gegenseitig die Sünden bekennen. Aber sonst kennt die Bibel keine Ohrenbeichte. Sie kennt es nur, dass ich Gott die Sünder bekenne. Ohrenbeichte ist eine typisch menschliche Erfindung, wenn man der Erstling nicht will. Man glaubt, wenn man das öffentlich bekennt, dann ist es in Ordnung. Dabei sagt die Bibel, du musst Gott deine Sünde bekennen. Ich habe schon oft erklärt, wenn ich zu meiner Frau jetzt irgendwas Böses sage oder mit ihr Streit habe und ich habe mich an ihr versündigt oder mit meinem Bruder oder irgendjemand, dann ist das nicht in Ordnung, wenn ich hingehe und mich entschuldige. Das ist ja nett. Wenn ich aber glaube, dass dann das in Ordnung ist, dann bin ich im mosaischen Gesetz. Meine Sünde und das, was hier letztendlich bei mir passiert, hat immer mit meiner Erstlingschaft zu tun, mit dem Herrn Jesus und mir. Ich muss immer zuerst zu ihm gehen oder durch ihn zum Vater im Himmel und muss diese Sünde bekennen. Das Blut muss mich reinigen und dann gehe ich zum Menschen, vorher nicht. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der hier letztendlich alles steuert. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, diese Erstlingschaft hat eine vollkommene, einseitige, extreme Bindung an die Person Jesu Christi. Und wenn ich den Geist der Erstlingschaft empfange, dann hört Religion auf. Zum Beispiel die Tonsur der Mönche ist auch aus dem Sonnenkult. Es gibt so viele Dinge, der Weihnachtsbaum ist aus dem Wotanskult. Ich könnte euch die ganze Kulte, auch das, was die Christen so tun. Dann gibt es wieder Gemeinde, die jubelt, Weihnachten hoch muss sein. Entschuldigung, ist ja klar, wenn ihr hochjubelt. Wenn sich ein Germanier im Wotan einem Teufel weihen wollte, hat er eine Tanne genommen und vor die Haustür gestellt. Und beim Nikolaus, der Knecht Ruprecht, war ein Dämon, den hat er gefangen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, wo das herkommt, auch unsere ganze Gemeindepraxis, die nicht sauber ist, die kommt in der Regel aus dem religiösen Empfinden eines Heiden, aus dieser heidnischen Welt. Aber der Erstlingschaft ist was ganz anderes. Und da gehört dazu Apostelgeschichte 11 ab Vers 14. Das ist der Geist der Erstlingschaft. Das ist das, was beim Erstling passiert. Da sagt die Bibel, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Das ist der Cornelius, ein Heide. Das heißt, er sagt, er wird dir predigen und durch die Verkündigung und wird dir Rettung geschehen, durchs Wort Gottes. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Pfingste. Also wenn ich Jesus aufnehme, dann passiert Folgendes. Wenn das Wort Gottes lebendig wird, dann fällt der Heilige Geist auf mich, dann erlebe ich Pfingsten. Jeder Wiedergeborene hat Pfingsten erlebt. Es gibt kein zweites Erlebnis. Vers 16. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Ich werde in derselben Sekunde in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich erlebe die Taufe im Heiligen Geist. Wenn zu mir jemand sagt, du musst die Taufe im Heiligen Geist haben, muss ich ihn praktisch fragen, glaubst du, dass ich nicht bekehrt bin? Jeder Wiedergeborene ist geistgetauft. Wenn nun Gott ihnen die gleiche, das steht im Griechischen Isos, das heißt deckungsgleich, wenn nun Gott ihnen die deckungsgleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Ich habe das gleiche empfangen wie ein Paulus, wie ein Petrus, wie ein Johannes. Ich habe die gleiche Gabe empfangen, anderes Paket, anderes Maß des Glaubens, andere Begabung, aber ich habe das gleiche. Ich bin ein Erstling. Und dann heißt in 18, sie beruhigten sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Das heißt, Errettung beinhaltet immer alles. Ist ein Paket. Und diese ganze Zwei-Stufen-Lehre, diese Gemeinde, wo ich früher einmal überall die Fingerchen reingebracht habe, leider, die dann lehret, ja, wenn du keine Freudigkeit hast, in die Versammlung zu kommen, hat mir jetzt wieder jemand vor kurzem erzählt, dann gucken die Leute nach, ob dem seine Mutter oder sein Vater irgendeine Sünde begangen hat. Und dann bereinigen sie diese Sünde vor Gott und dann hat er plötzlich Freudigkeit, in die Versammlung zu gehen. Wisst ihr, was es ist? Das ist Amalekin Reinkultur, das ist das heidnische Wesen. Das ist das Gegenteil vom Erstling. Der Erstling ist immer Christuszentriert. Der Erstling will immer nur Jesus und sein vollkommenes Opfer. Der Erstling ist ein Nachfolger Jesu, der von dem, was er gegeben hat, vollständig geistlich lebt. Und er nimmt auch das Menschliche nur so, wie es Epheser 4 sagt, dass Gott diese Werkzeuge so und so und so gebraucht. Er selber stellt sich zur Verfügung wie ein Werkzeug. Aber letztendlich ist er jemand, der vollständig dem Lamme folgt, wohin er geht. Und wenn jetzt das Lamm zu mir sagt, aus meinem Leib tue ich dir jetzt Handreichung, dann muss ich mir das gefallen lassen. Wenn er zu mir sagt, du gehörst zum Leib, tu du anderen Handreichung, dann muss ich es tun. Das heißt, ich bin nur abhängig von diesem Haupt, Epheser 4, 11 bis 16, wo das minutiös beschrieben wird. Aber mir ist nochmal ganz wichtig, wenn der Geist der Sohnschaft kommt, wenn ich der Jesus aufnehme, habe ich alles, das ist ein Paket, da ist alles drin. Wisst ihr, und das ganze religiöse Zeug, das heute getrieben wird, das kannst du weglegen. Wir haben Jüngerschaftsschulungen, wir haben alles, wir haben Bücher ohne Ende und Ansätze. Dabei geht die Bibel immer davon auf, du bist ein Erstling, gehörst zum Erstling Jesus Christus, damit bist du heilig und damit folgst du dem Lamme, wohin es geht, fertig. Das ist alles. Und dann sagt die Bibel, wenn du die gleiche Zielrichtung hast, wenn du das gleiche erstrebst, wenn du die gleiche Richtlinie akzeptierst, dann ist es egal, ob du glaubst, die Entrückung ist vorne, in der Mitte oder am Schluss. Zu mir haben schon Leute gesagt, mit dir kann ich nicht mehr zusammenarbeiten, wenn du diese Lehre nicht akzeptierst. Ich sage, ja gut. Ich sondere auch Lehre aus, das ist ja klar, wenn ich glaube, dass es gefährlich ist. Aber jetzt sage ich es einmal vorsichtig, es ist ein Unterschied, mir ist es zum Beispiel völlig egal, ob die Entrückung vorne, in der Mitte oder am Ende ist, weil die Bibel nämlich nichts dazu sagt. Sie sagt es nicht, es ist interpretiert. Wir werden es sehen. Wisst ihr, warum soll ich da streiten bei was, wo ich sehen werde? Dann gibt es wieder Brüder, die haben gelehrt, du brauchst eine bestimmte Heiligungsstufe, sonst wirst du nicht entrückt. Ich war mal dabei, wo ein Amerikaner predigt hat, wenn du mit einer Frau Streit hast und die Entrückung geschieht in der Sekunde des Streites, werdet ihr beide nicht entrückt. Das ist ein völliger Unsinn. Mein ganzes Wohl und Weh, mein Sein hängt von der Person Jesu ab. Er ist der Erstling, ich bin ein Erstling durch ihn. Es ist Sache zwischen uns zwei. Natürlich sagt er jetzt, 2. Petrus 3, Vers 2, er hat die Apostel genau angewiesen, was sie lehren sollen in die Lehrbriefe. Er sagt jetzt in die Lehrbriefe, so ihr Gläubige, jetzt tut dieses, jetzt tut jenes. Das ist wieder eine Frage des Gehorsams, dass ich das tue. Aber wenn der Bibel steht, 2. Petrus 3, Vers 2, als vor Gott angewiesen, und es steht im Hebräerbrief, ich soll die Versammlung nicht verlassen, wisst ihr, und das ist mir jedes Mal ein Gräuel. Wisst ihr, wir haben schöne Taufe. Taufe ist immer schön. Aber ich kenne da fromme Menschen inzwischen in- und auswendig. Du hast Leute, die sind völlig begeistert bei der Taufe. Und dann warte mal ein Jahr oder zwei, was von den Täuflingen noch übrig ist. Es gibt Täuflinge, die lassen sich taufen. Das war ihr letzter Auftritt ihrer Gemeinde. Und die sind nicht weggezogen, sondern die sind noch da. Dann hast du andere, die ziehen weg, das ist ja okay. Aber einfach, warum zum Beispiel akzeptieren Gläubige bestimmte Grunddinge der Gemeinde nicht? Da muss ich sagen, Entschuldigung. Das ist dann eine Verirrung und eine Ärgernis, aber wegen dem kann ich doch jetzt nicht sagen. Zu mir kam mal jemand, wo jemand so widerspenstig war und einfach gegen Gemeindelinie gemacht hat, hat er gesagt, den musst du aus der Gemeinde ausschließen. Das heißt, das ist völliger Unsinn. Im 2. Timotheus 2,25 steht, er ist widerspenstig, also musst du ihn ertragen. Ich sage es mal vorsichtig, in manchen Sachen müssen die Menschen mich ertragen und ich muss manche Sachen bei den Menschen ertragen, so ist halt. Und wenn die Bibel sagt, du musst ertragen, dann muss ich ertragen. Wenn sie aber sagt, tu ihn hinweg, zum Beispiel offener Ehebruch, 1. Korinther 5, dann muss ich ihn hinweg tun, den Mensch. Haben wir auch schon getan. Aber ihr versteht, zuerst einmal spielt sich alles nur ab zwischen mir und dem Herrn Jesus. Und das ist die entscheidende Frage. Es ist völlig egal, was ich von dir denke, was die Leute hier in der Versammlung von dir denken, wenn du zur Türe reinkommst. Es ist nur entscheidend, was der Herr Jesus von dir denkt. Das ist entscheidend. Wie stehe ich vor dir? Ich bete manchmal, Herr, zeig mir, wie siehst du das alles, dass ich denke lerne wie du. Weil ich will ein Erstling, ich will ihm dienen und sonst nichts. Und es ist alles da. Jetzt sagt aber die Bibel, auch wenn du alles hast, du verstehst es nicht. Epheser 1, 17 und 18 und 19 sagt, du musst zuerst erleuchtet werden durch den Heiligen Geist, dass du es verstehst. Wenn du es dann verstanden hast, dann setzt die Kraftwirkung Gottes ein, wenn du es im Glauben annimmst. Das sind diese Dinge. Ich muss eigentlich nur das vollkommene Opfer Jesu richtig annehmen und richtig drauf reagieren und es wird alles passieren. Wisst ihr, wenn das so einfach ist, wie viele Bücher müsste man dann schreiben über diese Dinge? Gar keine. Müsste Leute sagen, lest Bibel genau, noch habt ihr das. Jetzt kommt halt der intellektuelle Stolz des Menschen, der immer was Besonderes sein will. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, in dem Moment, wie ich den Geist der Sohnschaft bekommen habe, in dem Moment, wie ich den Erstlingsgeist bekommen habe, den Geist der Erstlingschaft, da sagt die Bibel dann in Vers 15 von 2. Korinther 9, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Da wird oft gesagt, das sei der Herr Jesus, stimmt nicht. Das ist der Geist der Sohnschaft gemeint, das sieht man aus dem Grundtext eindeutig. Das heißt, die unaussprechliche Gabe, dass der Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht und mich zum Erstling macht. Das ist gewaltig. Der Geist der Sohnschaft, der meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich Gottes Kind bin. Wenn ich gesund bin, wenn ich krank bin, kann ich die Heilsgewissheit nicht erfassen. Da braucht sich niemand verrückt machen wegen Heilsgewissheit. Ich habe jahrelang strahlende Heilsgewissheit gehabt. Ich habe jahrelang Heilsgewissheit wackelig gehabt. Ich hatte sogar Zeit verloren. Ich bin dann dahinter gekommen, wie das funktioniert. Letztendlich hängt es nicht von diesen Dingen ab, sondern man kann auch geistlich so überdreht oder krank sein, dass man Heilsgewissheit nicht fassen kann. Aber wenn ich den Geist der Sohnschaft habe, das ist der entscheidende Punkt. Und dann darfst du auch nicht zu Menschen gehen und sagen, glaubst du, dass ich gerettet bin? Zu mir kommen Leute und sagen, glaubst du, dass ich gerettet bin? Das heißt, kann ich nicht sagen, weil ich sehe nicht in dein Herz. Versteht ihr? Ich bin doch nicht der beurteilen muss, ob jemand gerettet ist. Ich muss vielleicht sagen, den könnten wir taufen, den nicht. Den könnten wir Mitarbeiter lassen, den nicht. Das ist die Verantwortung einer Gemeinde. Binden, lösen, ausschließen, nicht ausschließen, für in Ordnung erklären. Das ist die Macht der Gemeinde. Aber ich kann doch nicht letztendlich hingehen und jemand sagen, du bist gerettet. Der vertraut darauf, dass er gerettet ist, weil ich sag, das ist Sekte. Er muss das so lang vom Herrn Jesus bewegen, bis er von ihm die Ruhe kriegt, dass er es weiß. Wenn er es nicht weiß, dann muss er im kindlichen Glauben Johannes 1,12 akzeptieren, so viele ihn aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich habe der Jesus aufgenommen, die Bibel sagt, dann hast du das Recht, Gottes Kind zu werden, dann ist es da und dann schmeißt deine Gefühle fort. Das ist ganz wichtig für Heilsgewissheit. Dann ist es da. Und dann beruht meine Heilsgewissheit auf biblischem Glaube, der glaubt, was Gott sagt und die ist echt. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Korinther 3,17, der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Da ist es jetzt im Heiligen Geist da. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du den Erstling Jesus Christus in der Tiefe und das Wirken seines Geistes, er ist durch den Heiligen Geist in dein Herz gekommen, akzeptierst, Dann sagt er, dann werden wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dann wirst du immer mehr werden wie der Erstling. Und dann wirst du immer mehr gehorsam werden. Aber ihr versteht, nur gehorsam durch Zusammenreißen ist letztendlich mosaisches Gesetz. Gehorsam durch Hingabe an den Erstling, das ist der echte Gehorsam, der von Gott gewollt ist, so wie es im Römerbrief auch steht. Er will Glaubensgehorsam. Und wenn jetzt dieser Geist der Sohnschaft in mir ist, dieser Erstlingsgeist, was muss dann passieren in meinem geistlichen Leben? Was treibt mich dann um? Johannes 16, Vers 7 ist für mich inzwischen eines der wichtigsten Stücke des nicht nur Johannesevangeliums, der ganzen Heiligen Schrift, weil sie nämlich in einer ganz klaren, eindeutigen Weise erklärt, wie der Heilige Geist wirkt. Wisst ihr, und da kann man dann Bücher drüber schreiben, so wirkt der Heilige Geist, so wirkt er. Da sagt der Herr Jesus selber, was tut der Heilige Geist, wenn er den Parakleten, den Geist der Sohnschaft, den Geist der Erstlingschaft in mein Herz reingibt. Was macht er? Da sagt die Bibel, wenn er kommt, Vers 8, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Dann erklärt er genau, was das für drei Teile sind. Das heißt, weil der Heilige Geist wirkt, ist immer Überführung von Sünde, wird Sünde nie geduldet. Da wird immer die Gerechtigkeit Jesu gepredigt, sei vergossenes, kostbares, teures Blut, das uns mit Gott versöhnt. Und das Gericht, was passiert, wenn du es nicht annimmst. Das Nächste, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist führt immer, der Geist der Sohnschaft, ins Wort Gottes hinein. Dann bist du gebunden ans Wort Gottes. Zu mir hat vor kurzem jemand gesagt, wenn der nicht tut, wenn der hier nicht gehorsam ist, dann kann der nicht bekehrt sein. Aber ich weiß von denjenigen nicht bloß einen Punkt, sondern viele Punkte, wo absolut ungehorsam ist. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, guck mal in den Spiegel. Und das Nächste, was ist, das ist vielleicht der Zentralpunkt. Vers 14, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Wisst ihr, was ist das für eine Herrlichkeit? Dass der Herr Jesus bereit ist, den dreckigsten Sünder zu retten. Der Jesus ist nicht gekommen, die Elite zu retten. Er ist nicht gekommen, die Schöngeistigen zu retten, die Anständigen. Wenn du die willst, musst du ein Zeuge Jehovas. Das sind lauter anständige Leute. Das sind lauter anständige Leute, aber sie haben keine Erkenntnis über Sünde. Sie wissen nicht, dass sie Sünder sind, sie wissen nicht, dass sie Jesus brauchen. In der Gemeinde Jesu ist es ganz einfach. Gott ist bereit, jeden zu retten. Den Dreckigsten, den Schlimmsten, den Verkommensten. Wie dieser chinesische Soldat, der in der Kulturrevolution Hunderttausende von Menschen, man sagt, es wären 150.000 gewesen, erschossen hat. Und als er bekehrt wurde, ist er so rein gewesen wie wir. Und er stand vor Gott genauso rein da, wie jeder von uns, der wiedergeboren ist, der nie so etwas getan hat. Er war rein, weil das Blut Jesu Christi rein macht von aller Sünde. Und das ist die Herrlichkeit der Erstlingschaft. Dass ich jedem Menschen, egal wer er ist, wie er heißt, sagen kann, wenn du bereit bist, Buße zu tun, wenn du bereit bist, auf die Stimme Gottes zu hören, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann ist der Herr bereit, dich zu retten. Das ist doch herrlich. Diese Herrlichkeit der Erstlingschaft. Und ihm sagt, dann, wenn du ein Erstling bist, dann gehörst du zu ihm, dann bist du mit ihm verwachsen, dann ist es passiert. Und dann hat Gott letztendlich ausgesagt, dass du heilig bist. Wisst ihr, die Gläubigen glauben immer, dass sie heilig sind, wenn sie sich heilig fühlen. Ich bin nicht heilig, wenn ich mich heilig fühle, sondern ich bin heilig, weil ich zu Gott gehöre. Und dann sagt die Bibel, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Zwei Fragen am Schluss. Ich mag es sonst nicht, wenn man Fragen stellt. Weil die Bibel redet für sich, man braucht nicht einmal Fragen. Die Leute wissen, um was es geht. Aber ich habe doch zwei Fragen. Erste Frage, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht sicher ist, dass der Geist der Erstlingschaft hat, dann gib keine Ruhe, bis du sicher bist, dass er dich gerettet hat, dass du zum Erstling gehörst, dass du in einem Geist zu einem Leib getauft bist, dass er in deinem Herzen wohnt, dass er der Geist der Erstlingschaft in dich hineingegeben hat. Gib keine Ruhe. Zweite Frage. Du Erstling, ich bin auch einer. Du Erstling. Was machst du mit deiner Erstlingschaft? Steht dir? Muss ich mich auch mal fragen. Ich habe mich auch gefragt, muss der Herr mich so weit bringen, dass alles schief geht, dass ich bereit bin, ihm alles auf den Altar zu legen und sage, wenn du das wegnehmen willst oder was anderes willst, dann bin ich bereit, das zu tun. Muss das so weit kommen? Steht ihr? Kann man das nicht freiwillig tun? Wisst ihr, wenn ich jetzt ein Erstling bin, und die Bibel sagt, du bist heilig, man sagt als zweites, du folgst dem Lamm, wohin es geht. Die Frage lautet eigentlich relativ einfach, warum tun wir es nicht? Ich glaube schon, dass der Teufel uns auch blendet und abhalten will durch menschliches, dummes, nichtiges, frommes, charakterliches, hochmütiges, Stolz und ähnliches. Warum folgen wir nicht dem Lamm einfach, wohin es geht? Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, du hast nur eine Angst, dein Gesicht zu verlieren. Am Anfang habe ich nur gelacht. Irgendwann war es mir klar, vielleicht hat sie recht. Seit ich bei mir Jesus war und ihm alles auf den Altar gelegt habe, habe ich keine Angst mehr, mein Gesicht zu verlieren. Wir müssen so sein, dass letztendlich diese Erstlingschaft bei uns bewirkt, dass uns der Rest egal ist. Wisst ihr, nicht gleichgültig, das ist schlimm. Sondern, dass es keine Rolle spielt. Dass ich sage, mach mit mir, was du willst. Du bist der Prototyp, der Erstling, und ich bin ein Erstling, der in dich hineingetauft ist. Ich gehöre zu dir, mach mit mir, was du willst. Du bist der König, du bist der Herr, ich bin der Sklave, ich bin nichts. Wenn man so vorgeht, dann haben wir verstanden, was Erstling heißt. Wenn du dann liest über die Erstlinge. Ich bin sogar hingegangen und habe in der Septuaginta, im griechischen Alten Testament, habe ich mal nachgeschlagen, nicht alle Stellen, aber wo Erstling kommt. Wenn du dann einmal siehst, was Gott den Erstlingen für eine Rolle gegeben hat, dann siehst du, dass Gott eigentlich nur will, dass du das auslebst. Jetzt ist Urlaubszeit. Nicht alle haben Urlaub, aber jetzt ist Urlaubszeit. Jetzt haben wir doch Zeit zum Nachdenken. Jetzt haben wir doch Zeit, dem nachzugeben. Jetzt kann man doch mal hingehen und kann eine Konkordanz nehmen und das Wort Erstling nachschlagen und gucken, was will Gott eigentlich von mir? Was heißt das, wenn ich den Erstlingsgeist habe? Habe ich tatsächlich alles? Wenn ich alles habe, warum tut's denn nicht? Warum funktioniert's denn nicht? Wenn ich eine volle Berufung habe, warum zeigt die Gott nicht an? Wisst ihr, Gott zeigt eine echte Berufung an, sodass das der Letzte merkt. Ja, warum nicht? Alles sind so Dinge, wo einfach der Mensch Gott aus der Schule läuft. Aber ich will ein Erstling sein. Ich will nicht nur ein Erstling sein, sondern ich will heilig sein, will dem Lamme folgen, wohin es geht. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist der Erstling der Entschlafenen. Du bist der Erste, der aus diesem geistlichen Tod kam, obwohl du diesen geistlichen Tod gar nicht hattest. Du warst ohne Sünde, du warst vor Grundlegung der Welt beim Vater in dieser Lichtswelt, wo es gar keine Zeit gab. Durch dich ist alles die Ewigkeit und die gesamte Zeit geschaffen worden. Du bist der große, gewaltige Erlöser, du bist der Erstling der Entschlafenen. Du hattest keine Sünde, du hast alle Sünde auf dich geladen, hast alle bezahlt mit deinem Blut, darum konnte dich der Teufel nicht halten. Du bist auferstanden, du lebst. Du bist in den Himmel zurück als hohe Priester, bist jetzt wieder in dieser Lichtswelt beim Vater, zu Rechte des Vaters als unser hohe Priester. Du hast ein vollkommenes Opfer gegeben, es ist alles vollbracht, es ist alles fertig. Du hast uns mit diesem vollkommenen Opfer ein für alle Mal geheiligt und jetzt gib uns Gnade als Gläubige, wirklich zu begreifen, was es heißt, diesen Geist der Erstlingschaft zu haben. Und nur du weißt, nur du kennst die Herzen, wer wiedergeboren ist, wer diesen Geist empfangen hat. Und gib Gnade, dass der Letzte in unserer Mitte das erlebt, dass er wirklich zum Erstling wird. Und wir, die wir Erstlinge sind, gib uns Gnade, dir, dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Und dort, wo du willst, dass wir heilig sind, wenn wir nicht unheilig leben, gib uns Gnade, heilig zu sein, wie du heilig bist. Und wie der Vater im Himmel perfekteste Heiligkeit ist, gib uns Gnade, dir, dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Gib uns geöffnete Augen, deine Fußstapfen zu erkennen. Und lass wirklich, wie der Paulus im Philipperbrief sagt, das, was wesentlich ist, erkenne und lass es uns von ganzem Herzen tun. Dafür danke ich dir. Amen.